Wer es glaubt, wird selig. Wer es nicht glaubt, kommt auch in den Himmel. Das war einer der Lieblingssprüche meines Vaters. Er gebrauchte ihn besonders gern, wenn er sich wieder einmal über alle Maßen über eine Aussage von Leuten aus der einen Partei, die er grundlegend ablehnte, aufgeregt hat. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber der Parteivorsitzende dieser Partei hieß damals so wie ein afrikanischer Laufvogel. Seinerzeit habe ich mir wenig Gedanken über den Spruch gemacht, fand ihn aber schon irgendwie paradox. Es scheint einfach egal zu sein, ob ich glaube oder nicht. Die Seligkeit und der Himmel ist einem gewiss. Heute müsste ich meinem Vater sagen, dass er mit dem Spruch ein Stück weit falsch liegt. Glauben gehört schon zur Seligkeit dazu. Konkreter noch der Glaube an Gott. So steht es auch in der Bibel bei Markus 16, Vers 16. So, ja, da steht's. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Allerdings aber wohl irgendwie dann doch nicht oder doch? Die Jahreslosung für das heute ausklingende Jahr 2020 klingt nämlich dann doch auch wieder so paradox. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. So steht es in Markus 9, Vers 24. Da will ich doch erst einmal den Dingen auf den Grund gehen. Wie ist es denn so mit dem Glauben oder dem Glauben, also einmal kleingeschrieben als Verb und dann großgeschrieben als der Glaube? Laut dem Duden wird Glauben als Verb in mehreren Bedeutungen gebraucht. Für möglich und wahrscheinlich halten, annehmen, meinen ist eine davon. Oder auch fälschlich glauben, für jemanden oder etwas halten, wähnen. Als Beispiel fürs Erstgenannte, ich glaube, den Mann kenne ich. Für das Zweite, ich glaube, ich stehe im Wald. Die gebräuchlichste Form steht für die Bedeutung etwas für wahr, richtig, glaubwürdig halten. Gefühlsmäßig von der Richtigkeit einer Sache oder einer Aussage überzeugt sein. Oder auch jemanden oder eine Sache vertrauen, sich auf jemanden oder etwas verlassen. Bitte entschuldigt mir diesen Ausflug, aber ich meine, dass es irgendwie ein Zeichen unserer Zeit ist, dass diese Art an etwas zu glauben geradezu Hochkonjunktur hat. Da glauben den Menschen, dem Präsidenten eines der größten Länder dieser Erde nahezu alles, obwohl er nachweislich in 4 Jahren mehr als 20.000 Mal gelogen hat. Da glauben Menschen allen Ernstes, dass die derzeitige Pandemie eine Erfindung und nicht real ist. All diese Menschen will ich nicht verdammen und nicht pauschal verurteilen, was mir allerdings schwerfällt. Aber ich habe den Eindruck, je fragwürdiger, je bedenklicher eine Aussage ist, desto leichter wird sie geglaubt. Oder vielleicht ist es auch so, dass die Lügner, die Verführer, lauter sind als die Vernünftigen. Zudem sind die Antworten auf die Fragen unserer Zeit oft sehr komplex. Das erfordert sich, damit zu beschäftigen. Habe ich einfache Antworten? Gibt es bei mir nur schwarz und weiß? Ist das leichter verständlich und wird besser gehört? Parolen muss ich nicht argumentieren. Es reicht, dass ich sie laut in die Welt hinausschreie. Ende Ausflug. Es gäbe noch andere Verwendungen des Wortes Glauben, aber jetzt kommen wir zur Verwendung an Gott glauben. zum Hauptwort Glaube. Laut Duden eine gefühlsmäßige, nicht von Beweisen, Fakten oder ähnlich bestimmte unbedingte Gewissheit, Klammer auf, religiöse Klammer zu, Überzeugung. Naja, die Leute vom Duden müssen ja neutral schreiben. Das lassen wir mal so stehen. Denn meines Erachtens gibt es genug Fakten, die den Glauben untermauern. Doch was sagt denn die Bibel zu dem Hauptwort Glaube? Es gibt zwar hunderte von Bibelstellen, die sich mit Glaube oder Glauben sowohl als Haupt- als auch als Tunwort befassen, aber so eine richtig knackige Definition findet man in der Bibel nicht. Es sei denn, man akzeptiert die Stelle aus Hebräer 11, 1 als Definition. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es gibt auch eine Aussage zur Herkunft des Glaubens. Wir finden sie bei Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Dieser Vers setzt mir einen ziemlichen Rucksack auf, denn meine Predigt hat Auswirkungen auf euren Glauben. Gott sei Dank ist es nur eine von hoffentlich vielen Predigen, die ihr hört, und ich bringe euch nicht zu sehr durcheinander. Da ich weiß, dass Gottes Wort nie leer zurückkommt, so steht es bei Jesaja 55, die Verse 10 und 11, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Also ich weiß, dass Gottes Wort nie leer zurückkommt. Ich kann das dankbar annehmen, dass Gott mich als Werkzeug benutzt. Denn das glaube ich ganz fest, Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade. Gleichwohl uns die Bibel keine genaue Definition des Begriffes Glauben gibt, zeigt sie unendlich viel Beispiele, wie sich der Glaube an Gott und den von ihm gewählten Weg, Jesus Christus, bei den Menschen auswirkt. Menschen lassen sich in die Nachfolge rufen, zum Beispiel die Jünger. Menschen ändern sich radikal, zum Beispiel Zachäus oder auch Paulus. Menschen werden durch den Glauben geheilt, wie zum Beispiel die blutflüssige Frau. Vielleicht kennt ihr selber Beispiele aus eurer Umgebung, wie Menschen durch den Glauben verändert werden oder verändert wurden. Manchmal extrem spektakulär, wie zum Beispiel bei John Newton. Günter Wawroschek hat ihn in seiner Predigt am 20.12. schon erwähnt. Vom Kapitän eines Sklavenschiffes zum Geistlichen und Kämpfer gegen die Sklaverei. Aber auch einfacher, so wie ein guter Freund von mir, der seine Alkoholsucht überwinden konnte. Ich kann an Gott mit voller Überzeugung glauben, und im Angesichts dessen, was Menschen sonst so glauben, ist es mir total egal, was Menschen darüber denken. Stopp, werden jetzt Menschen sagen, die den Glauben an Jesus für Humbug halten. Ich glaube nur, was ich sehe. Da kann ich doch nur laut lachen. Kann man Luft sehen? Kann man den Wind sehen? Sehen nicht, aber spüren. Man kann die Auswirkungen sehen. Und man kann sehen, wohin es führt, wenn Menschen sich dafür entscheiden, an Jesus Christus zu glauben und sich wünschen und danach streben, in seiner Nachfolge zu wachsen. An Gott, an Jesus zu glauben, ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Es war eine, was sage ich, es war die wichtigste Entscheidung in meinem Leben. Seitdem hat sich bei mir einiges geändert, aber von Perfektion, von einem Musterbeispiel eines Nachfolgers bin ich weit entfernt. Auch ich müsste den Satz ausrufen: Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Wir reden über Unsicherheit im Glauben, über Zweifel. Denn folgende Geschichte hat sich im Rahmen des Ausrufes »Ich glaube, hilf meinem Unglauben« zugetragen. Der Vater eines behinderten Sohnes hat von Jesus und seinen Heilungen gehört. Er macht sich auf dem Weg zu ihm, denn er kennt sonst niemanden, den er um Hilfe bitten könnte in seiner Not. Nun trifft er Jesus nicht persönlich an, sondern nur die, die ihm ganz nahe stehen, seine Jünger. Er hofft, dass auch die ihm helfen können, gewissermaßen als Stellvertreter des Herrn. Aber seine Hoffnung wird enttäuscht. Jesu Jünger können den Jungen nicht gesund machen. Da kommt Jesus. Der Vater überfällt ihn und berichtet alles. Und Jesus? Tröstet er den Vater und erfüllt seine Bitte, ihm zu helfen? Wie so oft reagiert er anders, als wir denken oder es uns wünschen würden. Denn zuerst schimpft er mit seinen Jüngern, nennt sie sogar ein ungläubiges Geschlecht. Erst dann wendet er sich dem Behinderten, der gerade einen Anfall hat, zu. Dem Vater tut es in der Seele weh. Doch Jesus hilft immer noch nicht. Stattdessen fragt er den Vater nach der Krankengeschichte. Da hält es der Mann nicht mehr aus. Er schreit, ruft, fleht Jesus an: Wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Aber Jesus hilft immer noch nicht, sondern sagt nur: Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das bringt den Vater an den Rand der Verzweiflung. Glaubt er denn? Hat er genug Glauben, dass sein Kind wieder gesund wird? Hat er genug Vertrauen in Jesus, dass der ihm helfen kann und will, nach all dem, was bisher vorgefallen ist? Wenn er ehrlich mit sich selbst ist, muss er zugeben, er hat keinen Glauben mehr. Der ist ihm kaputt gegangen. Und doch will er jetzt nicht unverrichteter Dinge abziehen, denn er sieht keine andere Chance. Er hat keinen Plan B. Glaube ist ihm zwar kaputt gegangen, aber doch will er weiter daran glauben, dass Jesus ihm hilft. Er ist also hin und her gerissen zwischen Glaube und Unglaube. Und so kommt es zu diesem paradoxen Satz: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das Wichtigste erst danach: Jesus hilft dem Vater und heilt seinen Sohn. Der ungläubige Glaube hat nicht vergeblich geglaubt, sondern am Ende empfangen, was er gar nicht mehr für möglich hielt. Glaubst du denn ausreichend? Glaube ich ausreichend? Wenn ich solche Sätze in der Bibel lese wie: Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht Zweifel, so werdet ihr solches nicht allein mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt: Hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Matthäus 21, Vers 21. Jesus sagt das zu seinen Jüngern. Und das ist für mich immer irgendwie wieder faszinierend und tröstlich. Da sind Menschen mit Jesus unterwegs, nicht mal kurz zum Kaffee trinken, sondern jahrelang. Sie erleben Wunder über Wunder. Sie hören seine Predigten, seine Vorhersage für sein Leben. Und dennoch können sie manche Dinge nicht glauben. Das geht dann sogar so weit, dass der ungläubige Thomas sagt, dass er erst bereit ist, an Jesus' Auferstehung zu glauben, wenn er die Hände in dessen Wunden legen kann. Was er aber dann doch nicht tut. Denn er kennt, dass er nicht den irdischen Jesus gegenübersteht, mit dem er unterwegs war, sondern er steht dem gegenüber, von dem er dann selbst sagt, mein Herr und mein Gott. Wir Menschen tun uns mit dem Glauben nun einmal ziemlich schwer. In einer Geschichte mit einem römischen Beamten können wir lesen, da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Johannes 4, Vers 48. Wenn ich dann so Sätze höre wie, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, Markus 9, 23, dann denke ich mir, dass ich keinen Feigenbaum oder Berg zum Zucken bringen werde mit meinem Glauben. Auch ich muss kapitulieren wie der Vater und Jesus darum bitten, dass er meinem Unglauben hilft. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sprüche 3, Vers 5 kommt mir da ins Bewusstsein. Als Menschen müssen wir einfach einsehen, dass wir uns in allem auf Gott werfen müssen. Unsere Kraft reicht für so vieles nicht aus. Unsere Gedanken gehen nicht so weit, dass sie Gott erfassen können. Unser Wissen ist bruchstückhaft. Wir können noch so viel forschen und in der Bibel lesen. Gott wird sich uns in seiner Größe immer wieder entziehen. Und das ist gut so, denn wir Menschen neigen dazu, gerne selbst Gott zu sein oder zu werden. Damit kommen wir zu einer anderen Art des Zweifelns. Das Zweifeln an der Liebe und Güte Gottes. Ein Zweifeln, das gern ausgenützt wird. Zum ersten Mal durch die Schlange im Paradies. Die hat nicht gesagt, Gott liebt euch nicht und will euch klein halten. Deshalb sollt ihr nicht von den Früchten des verbotenen Baumes essen. Würdet ihr die essen, könntet ihr unterscheiden, was gut und böse ist. Damit würdet ihr sein wie Gott. Die Schlange sät Zweifel. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Wer Zweifel an der Liebe und Güte Gottes sehen will, wird das immer eher indirekt tun. Dann entstehen solche Gedanken wie, jetzt habe ich das wieder nicht hingekriegt, die gleiche Sünde wie letzte Woche. Gott kann mich doch nicht mehr annehmen. Oder ich bin es nicht wert, von Gott geliebt zu werden. Bei diesen Zweifeln freut sich jemand fürchterlich und der sitzt nicht im Himmel. Ähnliche Zweifel kommen auf, wenn einem großes Leid widerfährt. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, Krankheit, Verlust, Geldprobleme oder auch Scheidung. Gerade auch im christlichen Bereich. Das sind Gründe, die einem an Gottes Liebe zweifeln lassen. Oder auch Taten, die von Menschen, die Gottes Liebe auf dieser Erde weitergeben sollen, anderen Menschen angetan werden. All das kann uns von Gott wegbringen. Für all das brauchen wir den Spruch, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Denn gerade in solchen Situationen ist es wichtig, an Gott zu bleiben. Sich ihm zuzuwenden, wie der Vater mit seinem kranken Kind, weil dort die Rettung und Heilung ist. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen, zeitlich oder von der Auswirkung, aber so, wie es Gottes Wille ist. Ich möchte nicht an Gottes Güte und Liebe zweifeln. Dafür habe ich schon zu viel mit ihm in meinem Leben erlebt. Aber ich weiß, das wird mir nur ganz nah an Jesus gelingen. Dort ist auch der richtige Ort für all unsere Zweifel. War nach meiner Entscheidung zu glauben alle meine Probleme gelöst? Ging es mit seinem Christsein immer nur aufwärts? Gelingt es mir, alle Menschen vorbehaltlos zu lieben? Hat mich Gott vor allem Leid bewahrt? Habe ich jetzt keine Zweifel mehr? Ein fünffaches Nein. Ein solches Leben hat mir Gott auch nicht versprochen. Aber ich war in allen Situationen nicht allein. Jeder ausgeräumte Zweifel hat mich näher an Jesus gebracht. Lasst euren Zweifel zu. Der gehört zum Glaubensleben wie die Nacht zum Tag. Heute ist der sogenannte Altjahresabend. Ein Abend, der für mich immer eine ganz besondere Bedeutung hat. Denn er beschließt einen Abschnitt und schließt die Tür auf für einen ganz neuen. Und ehrlich, ich habe schon oft an diesem Abend Dienst in der Gemeinde gehabt und mich immer freiwillig gemeldet. Ich genieße es, wenn ich am Jahresende das letzte Wort in der Gemeinde habe. Wenigstens einmal im Jahr. Den Abend verbinde ich auch immer gern mit dem Wort Hoffnung. Und mit dem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Von Dietrich Bonhoeffer. Da passen auch die Worte, die Dietrich Bonhoeffer mal zur Hoffnung gesagt hat, gut dazu. Er hat nämlich gesagt, ein Glaube, der nicht hofft, ist krank. Er ist wie ein hungriges Kind, das nicht essen, oder wie ein müder Mensch, der nicht schlafen will. So gewiss der Mensch glaubt, so gewiss hofft er. Und es ist keine Schande zu hoffen, grenzenlos zu hoffen. Wer wollte auch von Gott reden, ohne zu hoffen? Wer wollte auch von Gott reden, ohne zu hoffen, ihn einmal zu schauen? Wer wollte von Frieden und von der Liebe unter den Menschen reden, ohne sie einmal in Ewigkeit erleben zu wollen? Wer wollte von einer neuen Welt und einer neuen Menschheit reden, ohne zu hoffen, dass er an ihr teilhaben werde? Und warum sollen wir uns unserer Hoffnung schämen? Nicht unserer Hoffnung werden wir uns einstmal schämen, sondern unserer ärmlichen und ängstlichen Hoffnungslosigkeit, die Gott nichts zutraut, die in falscher Demut nicht zugreift, wo Gottes Verheißungen gegeben sind, die resigniert in diesem Leben und sich nicht freuen kann auf Gottes ewige Macht und Herrlichkeit. Je mehr ein Mensch zu hoffen wagt, desto größer wird er mit seiner Hoffnung. Der Mensch wächst mit seiner Hoffnung, wenn es nur die Hoffnung auf Gott und seine alleinige Kraft ist. Die Hoffnung bleibt. Das neue Jahr liegt vor uns, unberührt wie frisch gefallener Schnee. Sicher, sobald wir den ersten Schritt ins neue Jahr tun, ist es damit vorbei. Außerdem sind ja auch schon wieder ganz schön viele Termine im Kalender. Wir tragen unseren Rucksack mit all den Dingen auf dem Rücken, die in unserem Leben so abgehen. Aber 2021 kann für jeden von uns das beste Jahr unseres Lebens oder des Lebens werden. Wir können Beziehungen klären, anderen Menschen vergeben, heil werden. Es kann das Jahr werden, in dem wir unsere Beziehung zu Jesus ganz fest machen, zum allerersten Mal oder ganz wieder neu. Es kann das Jahr werden, in dem vieles, das in 2020 durch Corona verloren gegangen scheint oder auch zerbrochen ist, wieder heilen kann. Es kann das Jahr werden, in dem ich nicht in einem kalten Gemeindesaal ganz alleine in eine Kamera predige, sondern in Gemeinschaft mit euch Gottesdienst feiern kann, ohne Maske und ohne soziale Distanz. Und wenn nicht, was soll's? Dann ist es auch Gottes Wille und es wird am Ende und er wird es am Ende gut richten. Das ist meine Hoffnung und ich glaube fest daran, dass das sich erfüllt. Denn Gott ist größer als jede Pandemie. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 1. Korinther 13, 13. Ich habe heute über Glauben, Zweifel und Hoffnung gesprochen. Aber über all dem steht natürlich die Liebe Gottes zu uns, zu dir. Genau zu dir. Und das ist unsere Hoffnung und unsere Gewissheit. Gott ist Liebe. Du kannst sie annehmen. Sie wird dir vorbehaltlos geschenkt. Ich habe heute auch darüber gesprochen, dass Glaube einer Entscheidung bedarf. Gott will sich dir schenken, aber du musst ihn auch annehmen. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So steht es bei Römer 10, Vers 10. Beten Sie, bete du mit mir das folgende Gebet. Wenn es Ihnen am Herzen liegt. Ja, Herr, ich möchte von ganzem Herzen an dich glauben. Das bekenne ich dir heute das erste Mal. Oder du weißt es von mir ja schon, dann will ich es dir gegenüber einfach noch einmal aussprechen. Heute übergebe ich dir mein Leben, so wie es ist. Vergib mir all das, was in meinem Leben nicht nach deinem Willen gelaufen ist oder auch noch läuft. Vergib mir, was ich anderen angetan habe, und hilf mir zu vergeben, was sie mir angetan haben. Komm in mein Herz, Jesus. Übernimm dieses Durcheinander, welches ich mein Leben nenne. Ich übergebe es dir und bitte um Führung und Leitung. Ich will an dich glauben. Hilf meinem Unglauben. Amen. Wünsche ich Gottes Segen für das Jahr 2021. Bleiben Sie gesund und ganz nah an Jesus. Amen.